SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Ich mag es, in Europa zu leben, gebe ich gerne zu. Grenzen, ja, sie gibt es aber fast nur auf dem Papier und freies Reisen eigentlich kein Problem. Auch im europäischen Ausland zu arbeiten ist deutlich leichter als noch vor Jahrzehnten. Die Schweizerin Gret Haller ist zu Gast in SWR 1, Leute. Was ist für Sie Europa?
Meine Heimat.
Ja, mittendrin in der Schweiz.
Mittendrin in der Schweiz, ja. Es gab jetzt die Schweiz hat kürzlich ihren Nationalfeiertag gefeiert. Und es gibt eine EU-Beitrittsbefürwortende Bewegung in der Schweiz. Und die haben im Hinblick auf diesen Nationalfeiertag haben die Fahnen angeboten, die man an den Balkonen aufhängen konnte. Und da stand drauf, es hatte die Sterne der Europäischen Union und ein großes Schweizer Kreuz und es stand zu Hause mitten in Europa.
Das ist eher untypisch, weil ich kenne es vom Nationalfeiertag, 4. August ist es. 1. August ist es in der Schweiz. Und dann hängen wirklich halt große Fahnen an den Bergen, an den Häusern, in den Städten. Und das mit dem europäischen Sternenkranz drumherum, das wäre mir allerdings neu. Das ist mir so dann noch nicht aufgefallen.
Da waren sie halt diesmal nicht in der Schweiz, aber einige haben diese Fahne aufgehängt.
Wo spüren Sie Europa im Alltag?
Immer. Ich meine, auch in der Schweiz kommen 40-60% der Gesetzgebung kommen aus der EU. Ob sie jetzt übernommen worden sind oder wie man das gemacht hat, aber der EU-Anteil der Gesetzgebung, das hat ein Rechtsprofessor geschrieben, ist 40-60%. Also wir sind ständig mit der EU
im Austausch und das ist auch
und ich meine natürlich das, was Sie auch haben. Die Schweiz ist Binnenmarkt.
Genau.
Will Binnenmarkt ist jetzt ein bisschen gerade schwierig, weil das muss neu geregelt werden.
Da profitieren wir sozusagen wirtschaftlich genauso davon. Jetzt ist die EU nicht Europa. Ihre Heimat Schweiz gehört nicht diesem Staatenbund an. Dennoch sind Sie, wie darf ich Sie nennen, eine EU-Freundin?
Ja, das ist nicht. Also Freundschaft ist, das ist zu persönlich. Das ist ein politisches Engagement. Ich bin ein politischer Mensch. Da werden wir ja vielleicht noch darauf zurückkommen.
Definitiv.
Ich bin ein politischer Mensch und ich akzeptiere es nicht, dass mein Land sich eigentlich immer mehr entpolitisiert, weil die Politik in Europa, die in der Europäischen Union gemacht wird, die ist ganz entscheidend, auch für meine Freiheit als Schweizerin.
Und die grundsätzlichen Stärken und Schwächen der Europäischen Union. Wir hatten gerade schon, während die Musik lief, gesagt, dass Sie betont haben, wichtig ist es anzuerkennen, dass jedes Land anders den Gedanken vielleicht auch aufnimmt.
Ja, das Buch, das ich ja kürzlich geschrieben habe. Europas eigener Weg. Europa hat einen eigenen Weg, ist nicht zu vergleichen mit irgendetwas auf der
Welt?
Auf der Welt. Aber der Untertitel heißt «Politische Kultur in der Europäischen Union». Das hab ich beschrieben, was die politische Kultur in der Europäischen Union ist. Und das setzt sich zusammen aus ganz unterschiedlichen politischen Kulturen in den Mitgliedstaaten. Das ist ganz unterschiedlich. Und das Interessante ist, dass das wenigen EU-Aktivisten
klar ist.
Bewusst ist, ja. Ich sage mal manchmal spaßeshalber, viele Deutsche in der Europäischen Union, wenn sie sich um die Weiterentwicklung der Europäischen Union kümmern, möchten sie aus der EU ein großes Deutschland machen. Oder französische EU, die sich Franzosen und Französinnen, die sich über die Zukunft der EU Gedanken machen, Häufig haben sie einfach die Vorstellung, das wird ein großes Frankreich. Und für viele andere auch. Ich nehme jetzt meistens Frankreich und Deutschland, weil ich komme aus einem Land, das von beiden Kulturen geprägt ist. Das heißt, wir kennen beides ein bisschen. Mhm. Von daher sind wir eigentlich prädestinierte Europäer. Innen. Und ja, es ist ganz wichtig, dass man davon abstrahiert, wie es bei einem zu Hause ist, wenn man sich die Zukunft der EU vorstellt. Das muss im Austausch passieren. Und so passiert es ja auch. Es passiert im Europäischen Parlament so, es passiert im Ministerrat so, wenn die verschiedenen Fachminister zusammen sind, und im Europäischen Rat, wo die Staats- und Regierungschefs die großen Linien bestimmen, da passiert das auch. Da bringt jede und jeder sich ein, und das macht die EU aus. Natürlich gibt es wichtigere, mächtigere und weniger mehr, aber man darf nicht unterschätzen, wie viele mittlere und kleine, die sitzen auch da. Die haben auch ihre Ausstrahlung und die bringen ihre politische Kultur mit.
Und die darf man nicht vergessen.
Die lassen sich nicht denaturieren. Die sind so, wie sie, die kommen aus ihrem Land und bringen das ein, was ihr Land ausmacht. Und das macht die EU aus.
27 Länder gehören aktuell der Europäischen Union an. Es gibt aktuell auch 10 Beitrittskandidaten. Frau Haller, was hat Sie dazu gebracht, ein Buch über Europa zu schreiben, Europas eigener Weg? Was war Ihre Initialzündung?
Also das Buch betrifft die politische Kultur der Europäischen Union. Und ich habe schon etwa vor 4 Jahren, also ich wusste das schon lange, aber da habe ich plötzlich etwas begriffen. Als ich volljährig wurde, das war damals noch im Alter von 20 Jahren, da hatte ich als Schweizerin kein einziges Wahlrecht. Weder auf kommunaler Ebene, noch auf Länderebene, kantonaler Ebene, noch auf Bundesebene. Ich bin also ohne das Frauenwahlrecht erwachsen geworden. Mein Bruder hat das Wahlrecht gehabt. Und ich weiß, wie das ist, wenn man einer Rechtsordnung untersteht und in einem Staat sich befindet, wo man nichts dazu zu sagen hat, zu den Gesetzen. Einfach weil man Frau ist. Das heißt, ich weiß, wie das ist, wenn man, das ist so ein bisschen Rousseau, also der hat ja gesagt, Gesetze dürfen für einen erst gelten, wenn man sie auch mitbestimmt hat. Also kenne ich aus eigener, junger Erfahrung, wie das ist. Und plötzlich habe ich gemerkt, mit der Europäischen Union haben wir eigentlich jetzt genau dasselbe. Wie ich bereits sagte, 40-60% des schweizerischen Rechts sind, sagen wir mal, mitbestimmt aus der EU, und da haben wir nichts. Wir können nicht mitbestimmen. Mhm. Und das hat mich irgendwie daran erinnert, und ich habe gemerkt, dass das geht so nicht. Und dann habe ich auch, ich habe mich lange für einen EU-Beitritt eingesetzt und jetzt natürlich dafür, in den letzten Jahren, dass diese ungeregelte Situation sich jetzt regelt. Ich hoffe sehr, dass das jetzt vorwärts geht. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, jetzt bin ich in einem Alter, wo ich nicht mehr länger warten will. Jetzt gehe ich als Individuum in die EU. Jetzt studiere ich diese EU genauer, das können wir ja nicht, weil die findet ja in unseren Medien nicht statt, beziehungsweise in unseren Medien, da kommen wir vielleicht noch drauf, gibt es eher ein EU-Bashing, ein generelles EU. Also natürlich gibt es BefürworterInnen und Befürworter eines Beitrittes, wir sind nicht wenige, aber natürlich.
Die Mehrheit?
Nein.
Die Mehrheit ist eher dagegen.
Ja, sicher. Aber das liegt an diesem. Es gibt natürlich die engagierten EU-Feinde, aber diejenigen, die eigentlich nicht so engagiert sind, die sind diesem ständigen EU-Bashing ausgesetzt, das es einfach gibt in der Schweiz. Gut, ich habe beschlossen, ich mache das individuell. Zum Glück hatte ich eine Möglichkeit als Gastwissenschaftlerin an der Uni Konstanz, am Rande dabei zu sein. Und also ich mache keine Lehrtätigkeit, nur Forschung. Und ich hatte die letzten 4 Jahre habe ich ganz intensiv, wie über den Lehrstuhl Europarecht, Völkerrecht, habe ich mich mit der EU vertraut gemacht und habe dann dieses Buch geschrieben über die politische Kultur in der Europäischen Union. Aber was interessant ist, erst seit das Buch fertig von mir auf dem Tisch liegt, habe ich gemerkt, dass ich das wahrscheinlich als Schweizerin so schreiben konnte, weil die schweizerische politische Kultur ist beeinflusst von der deutschen und von der französischen. Und das liegt nicht nur an der Sprache. Also die ganze, auch die Rechtskultur. Wir haben ein Gemisch. Und irgendwie habe ich nachträglich gemerkt, Verschiedenes muss ich mir jetzt überlegen, ob ich nicht als Schweizerin das gerade so geschrieben habe.
Und Sie haben gesagt, dass es wichtig für Sie war, dass Sie nicht nur als reine Schweizerin es schreiben, sondern auch einen Fuß mit der Gastwissenschaftlerin in Konstanz,
in der
EU hat.
Ich war schon einmal 5 Jahre an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main als Gastwissenschaftlerin, also ich.
Krieg in Europa seit fast 2,5 Jahren schon, der Angriff Russlands auf die Ukraine, betrifft natürlich auch die Europäische Union wirtschaftlich und militärstrategisch. Die frühere Botschafterin der Schweiz im Europarat, Gret Haller, ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Ist die aktuelle politische Lage in Europa ja regelrecht eine Belastungsprobe für die EU?
Ja, sicher. Wobei man sagen muss, die EU ist immer durch Krisensituationen gewachsen. Das ist so. Aber ich meine, dass wieder das Krieg ist, es war ja schon mal Krieg auf dem Balkan, aber dass jetzt dieser Krieg gegen die Ukraine durch Russland geführt wird, das hat die Situation schon sehr verändert. Und die Europäische Union wird sich damit befassen müssen, wie sie die Verteidigungskapazität schon im industriellen Bereich bündelt. Und es müssen neue, wahrscheinlich auch neue Formen gefunden werden, wie man Großbritannien einbeziehen kann, weil im Verteidigungsbereich geht es nicht ohne Großbritannien, das ist klar. Aber die EU hat immer wieder neue Bündnisformen, Rechtsformen gefunden und finden müssen, auch mit Drittstaaten. Ich lese Medien, oder höre Medien, aber da wird daran gearbeitet, das ist klar. Das ist eine Überlebensnotwendigkeit für Europa.
Sie haben die Auseinandersetzung im früheren Jugoslawien schon angesprochen, die Sie auch sehr intensiv miterlebt haben, nämlich wie?
Ja, ich war von 96 bis 2000, also 5 Jahre lang, war ich Menschenrechtsombudsfrau in Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, also für das ganze Land Bosnien-Herzegowina. Das war eine Position, die vergeben wurde von der OSZE, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wo die Schweiz Mitglied war. Sie war damals auch gerade, hatte das Präsidium. Und ich habe 5 Jahre unmittelbar nach dem Krieg in dieser kriegsversehrten Gesellschaft gearbeitet. Und da wurde mir sehr klar, was das ist. Es war ein Krieg zwischen Nationen. Es wird häufig als Bürgerkrieg qualifiziert, das stimmt nicht. Ein Bürgerkrieg ist ein Krieg innerhalb eines Landes. Nachdem das alte Jugoslawien auseinandergefallen ist und diese neuen Staaten entstanden sind, gab es ethnonationale Konflikte. Und das ist nicht Bürgerkrieg, das ist Krieg von Ethnien gegeneinander.
Wenn wir jetzt auf den...
Aber das ist... Deshalb ist es mir so klar, was jetzt passiert. Es ist wie wenn in der europäischen Seele etwas, das von dem man gedacht hat, es ist vielleicht ausgestorben. Diese Angst vor dem Krieg, dass nie wieder Krieg, das kommt aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Oder man kann ja sagen, Erster und Zweiter Weltkrieg, das ist ja eigentlich ein ganzer Krieg. Und diese Traumatisierung, die hat ja zur Gründung der Europäischen Union geführt, der heutigen Europäischen Union. Also Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, das war der erste Versuch, Kohle und Stahl, die beiden kriegswichtigen Güter, gemeinsam zu verwalten. Und da ist dann die wirtschaftliche Integration daraus hervorgegangen. Manchmal denke ich, irgendwie gibt es in der Seele der Europäerinnen und Europäer auch Langzeit, natürlich, da bin ich als Schweizerin wieder in einer anderen Situation, weil die Schweiz war aus Gründen, die wir jetzt nicht besprechen wollen, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg nicht betroffen, also schon, aber der Krieg kam nicht bis in dieses Land. Aber das hat vielleicht übrigens ein ganz bisschen damit zu tun, warum jetzt diese Nähe zur EU nicht so schnell kommt wie in anderen europäischen Staaten. Aber gut, das ist Geschichte. Aber in den Staaten, die wirklich weltkriegsgeschädigt waren, da gibt es doch noch aus Erzählungen von Großeltern oder so, Eltern auch vielleicht, da gibt es schon Familiengeschichten. Und manchmal frage ich mich, ob nicht in einer psychologischen Langzeitdisposition jetzt auch das wieder ein bisschen hervorgerufen wird, weil jetzt ist man wieder damit konfrontiert, was Krieg eigentlich macht, wie es die Menschen entmenschlicht und wie es nur noch Feind und Freund gibt. Und der Feind ist gar kein Mensch mehr. Darum kann man ihn foltern und quälen und erschießen sowieso. Ja, irgendwie merkt Europa wieder, was es eigentlich zu verteidigen hat.
Wie beobachten Sie aktuell den Rechtsruck, der durch Europa geht, den es auch mit einer Steigerung in der Schweiz gibt? Sie werfen schon die Stirn in Runzeln, weil Sie anderer Meinung sind.
Ja, also das ist, man hat ja befürchtet, dass bei den Wahlen zum Europäischen Parlament der Rechtsrutsch noch viel größer wäre. Er hielt sich in Maßen.
Trotzdem aber, gibt es ihn.
Natürlich gibt es ihn. Und ich meine, die deutsche Situation, die französische Situation, ich meine, in Frankreich hat das Verwerfungen zur Folge gehabt, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Also die Wahl zum Europäischen Parlament. Ich denke, die Schweiz kann man von dieser Bewegung insofern ausnehmen, als da war ein zusätzlicher Rechtsrutsch gar nicht mehr möglich. Das ist immer auf dem Maximum, schon seit Jahren. Das EU-Bashing wird betrieben und das hat jetzt nicht noch mehr zugenommen.
Also eine Verschlechterung war gar nicht mehr möglich.
Ich weiß es nicht, aber es gibt politologische Analysen, die sagen, in der Regel spielt sich der Rechtspopulismus, und das ist ja, also Linkspopulismus gibt es auch, aber viel beschränkter. Allerdings in Frankreich spielt das jetzt auch eine Rolle. Der EU-feindliche, populistische Trend spielt sich irgendwie bei 30% ein. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe es mal gelesen, aber irgendwie weit darüber hinaus kommt man eigentlich in keinem Land. Je nach Regierungssystem hat das natürlich dann Konsequenzen oder nicht oder keine Konsequenzen.
Das sehen wir ja gerade dann auch, Sie haben Frankreich schon angesprochen.
Ja, also das Interessante ist, in der Schweiz ist es nicht möglich, die Regierung zu übernehmen mit einem solchen Prozentanteil, weil das Regierungssystem lässt das nicht zu. Aber das, da kommen wir vielleicht zurück im Zusammenhang mit der EU, weil dort gibt es interessante Ansätze zu Parallelen.
Was haben denn andere Parteien wohl über die Jahre in verschiedenen Ländern dann falsch gemacht, wenn die Rechtsaußenparteien so einen Zuspruch bekommen?
Ich glaube nicht, dass die Parteien, also ich urteile nicht über die Parteiensituation in anderen Ländern. Es gibt auch, man kann sich das auch als Wellenlinie vorstellen. Ich meine, die Europäische Union mit ihrer rechts- und politischen Kultur hat immer wieder sich vorwärts gemacht und dann wieder ein bisschen gebremst und wieder ein bisschen gebremst. Vielleicht ist das auch zu sehen in einer ganz großen Wellenlinie. Das kann man dann erst rückblickend beurteilen. Aber wenn man so Bücher liest, auch über die Geschichte, wie sich das alles entwickelt hat, da gab es natürlich immer wieder, im Moment bündelt sich das schon sehr stark. Und ich denke, es ist auch wichtig, was ich schon vorher einmal gesagt habe, die Weiterentwicklung der Europäischen Union muss sehr vorsichtig angegangen werden. Jetzt gerade mit diesen neuen Beitrittskandidaten, also neuen Ländern, wenn man die alle einfach so aufnehmen würde, dann könnte das die Europäische Union schon gefährden. Aber da gibt es ganz interessante neue Überlegungen, wie man vielleicht neue Formen der Mitgliedschaft sich überlegen könnte, die noch nicht auf die ganze politische Integration gehen, sondern sich eher auf den wirtschaftlichen Minimalkonsens, Binnenmarkt beschränken. Da gibt es verschiedene interessante Überlegungen.
Deshalb heißt Ihr Buch auch Europas eigener Weg, der gegangen werden muss. Ich habe Sie in der vergangenen Stunde als frühere Politikerin vorgestellt. Ich frage mich jetzt, ist das überhaupt richtig? Weil Sie geben mir den Eindruck, dass Sie nicht unbedingt ein Amt brauchen, um politisch engagiert zu sein.
Ich bin ein politischer Mensch und ich hatte natürlich verschiedenste Ämter, aber ich bin auch ohne Amt ein politischer Mensch geblieben.
Ich kann es mal so ein bisschen anreißen, was Sie alles gemacht haben. Sie fingen im Gemeinderat der Stadt Bern an, waren dann mehrere Jahre im Schweizerischen Nationalrat, auch Ratspräsidentin, bevor Sie dann Botschafterin im Europarat wurden. Und das ist wirklich nur so ein bisschen rausgepickt. Was war so für Sie die schönste politische Herausforderung?
Das kann man gar nicht so gegeneinander abwägen. Zuerst kam die Kommunalpolitik in der Stadt Bern. Das war interessant, weil ich bin eigentlich zürcherisch sozialisiert. Ich habe in Zürich studiert und in Zürich das Rechtsanwaltsexamen gemacht und habe dann später in Bern praktiziert. Das war damals noch gar nicht so einfach, weil das ist auch heute noch. Unterschiedliche Rechtskulturen gibt es auch in der Schweiz. Mhm. Und ich kam nach Bern wegen einer Stelle in der Bundesverwaltung, weil die Europäische Menschenrechtskonvention spät in Kraft getreten ist in der Schweiz. Die Regierung hätte die Konvention viel früher ratifizieren wollen und einen Vorbehalt machen wegen des fehlenden Frauenwahlrechts. Und da sind die Frauen auf die Straße gegangen. Da gab es den berühmten Marsch nach Bern. Die Frauen haben gesagt, da wird nichts ratifiziert. Jetzt wird zuerst das Frauenwahlrecht eingeführt und dann. Und darum hat sich dann nochmals verzögert und Ende 1974 ist die Konvention dann in Kraft getreten, weil 1971 wurde das Bundeswahlrecht eingeführt. Also haben wir das Wahlrecht gekriegt. Und als die Europäische Menschenrechtskonvention in Kraft trat, brauchte es jemand im Justizministerium, der oder die das irgendwie so eingeführt hat und so. Und da wurde ich angestellt, um das zu machen, weil ich hatte über Menschenrechte doktoriert vorher. Und das habe ich 3 Jahre lang gemacht, bin aber bereits dann häufig in Straßburg gewesen, weil Menschenrechtskonvention ist Straßburg. Und dann bin ich in die Stadtpolitik gegangen und wurde da immer aktiver und einfach vielleicht, da muss man auch sagen, immer linker. Also im positiven Sinne ist das bei mir. Und da habe ich dann gedacht, ja, auf die Länge, der oberste Chef, das war ein Christdemokrat, übrigens ein ganz ausgezeichneter Jurist, und der hat später dann die Jurafrage friedlich gelöst, also das war Kurt Furgler. Aber ich habe dann gedacht, ja, auf die Länge kommt das nicht gut, wenn ich da in diesem Ministerium bin, und habe ein eigenes Advokaturbüro aufgemacht. Und während dieser Zeit war ich im Stadtparlament und bin dann am Schluss dieser Zeit in die Stadtregierung und gewählt worden, und da war ich zuständig für das Schulwesen.
Und Sie sagen, alle politischen Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, gehen jetzt auch sozusagen mit in Ihre...
Es lässt sich nicht auseinandernehmen. Dann, schon nach 4 Jahren wurde ich nicht mehr wiedergewählt. Ich war wahrscheinlich zu links oder ich weiß nicht was. War aber bereits im Bundesparlament gleichzeitig, und dann kam der Mauerfall, und dann kam der Europarat wieder. Da wurde ich Mitglied der schweizerischen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Und weil ich Menschenrechtserfahrung hatte, wurde ich sehr rasch Präsidentin des Unterausschusses für Menschenrechte in Straßburg. Und ab 90 sind wir ununterbrochen als Gruppe in die neuen Staaten gefahren, um mit den, also zuerst Ungarn, Tschechoslowakei damals noch, Polen, später Rumänien, Bulgarien und dann am Schluss noch die baltischen Staaten, um mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern darüber zu reden, was sind Menschenrechte, was ist Demokratie, was ist Rechtsstaatlichkeit. Und das Interessante für mich war, wir waren immer eine gemischte Gruppe von 7 bis 10 Parlamentariern. Einer aus Skandinavien, ein Brite, eine Deutsche, ein Spanier, an den erinnere ich mich noch gut, war ein Rechtsprofessor, Italiener, einfach ganz gemischt. Und ich habe da gemerkt, wie die Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte alle etwas unterschiedlich erklärt haben. Und da habe ich den ganzen Reichtum der Rechtskulturen in Europa, habe ich im täglichen Leben, in diesen Diskussionen mitbekommen, auch die unterschiedliche politische Kultur, auch die unterschiedlichen politischen Systeme. Ein Brite erklärt Parlamentarismus ganz anders als ein Franzose oder eine Deutsche. Und das ist aber, weil das eben Unterschiede sind, und das macht Europa so reich. Und das lebt sich auch so aus in der Europäischen Union. Und viele finden, das sei das Problem. Aber es ist nicht das Problem, es ist der Reichtum.
Aus der neutralen Schweiz haben wir Gret Haller zu Gast in S-Wens. Leute, ist es eigentlich immer noch so, oder ist das ein Anhängsel der Geschichte? Wie neutral ist die Schweiz?
Ja, das ist jetzt gerade zu einem großen Politikum geworden, weil die EU-feindlichen Kräfte, die wollen jetzt die Neutralität neu definieren, so dass man ganz sicher nie in die EU hinein kann. Und das hat Gegenkräfte ausgelöst, die jetzt sagen, halt, Neutralität und so. Schon neu definieren, aber das heißt was anderes. Es ist gerade eine Riesendiskussion. Zeitungen sind voll davon.
Über den Stand, was einen möglichen Schweizer EU-Beitritt angeht, sprechen wir nach 11:30. Wie wichtig ist Europa für die Schweiz oder auch andersrum? Wie wichtig ist die Schweiz für Europa?
Also die Schweiz ist für die Europäische Union. Mhm. Also ein Mitglied des Europarates ist sie ja schon lange. Ja. Wobei auch nicht seit der Gründung. Die schweizerische DNA, wenn ich das so nennen darf, die seit lange vor der Staatsgründung, also 1848, wir sind ja die älteste Republik in Europa, 1848, aber also die Geschichte der Schweiz ist ja viel älter, und vorher war das etwas gut. Immer eigentlich Wirtschaft, ja. Politik, nein. Es zieht sich so irgendwie durch. Stimmt natürlich dann nicht immer. Man muss dann Festpolitik machen, um wirtschaftliche Beziehungen zu... Also das war immer ein bisschen so. Ihre Frage war,
wie wichtig die Schweiz für Europa ist oder auch für, also Sie haben
ja, im Moment
die
ist
EU
einfach,
mit reingebracht.
Ja, also eben, Europarat immer oder relativ bald. Aber der Widerstand ist gegen die EU, aber ist ja klar, wir Teilnahme am Binnenmarkt. Anders könnte die Schweiz gar nicht existieren. Mhm. Ich habe jetzt Zahlen nicht präsent, wer wie viel Austausch macht, aber ich will es auch nicht wirtschaftlich beurteilen. Also meine Betrachtungsweise ist die politische. Ich habe ja vorher einmal gesagt, dass ich eigentlich erst nachdem das Buch über politische Kultur der EU, da kommt die Schweiz nicht vor. Ich habe über die EU geschrieben, politische Kultur der Europäischen Union. Erst seit das Buch fertig ist, habe ich eigentlich angefangen zu merken, wie viel mein Werdegang, über den wir ja kurz gesprochen haben, möglicherweise mir oder vielleicht mir besser ermöglicht hat, dieses Buch zu schreiben, weil wenn ich mir vorstelle, dass der EU-Beitritt jetzt gewesen wäre und wir wären Mitglied. Ich bin überzeugt, ganz vielen Schweizerinnen und Schweizerinnen und Schweizer, die politisch dann da mitmachen würden und mitmachen müssten, wollten, denen wäre es in der EU pudelwohl. Warum? Und zwar sehr schnell. Weil die Schweiz funktioniert zum Teil ähnlich. So viele Sprachen zusammen, so viele Kantone
Teil
zusammen.
Und französischen, ich ja, italienischen Teil hat.
Gibt noch Rätoromanisch. Ich glaube, zwischen einem Appenzell-Innerroden Mann und einer Genferin ist der Unterschied vielleicht noch viel größer als bei Ihnen zwischen einer Hamburgerin und einem Bayer. Und ich weiß es nicht, aber irgendwie dem Gefühl nach, diese Erfahrung habe ich dann gemacht als Präsidentin des Schweizerischen Parlaments. Da habe ich plötzlich gemerkt, wie viel man da, was da alles auf einem zukommt.
Und moderieren muss.
Ja, das geht nach Regeln. Da muss man Worte teilen und das ist, dass man, also Streitschlichten nicht einmal so sehr macht man im Hintergrund. Aber die Befindlichkeiten der Leute aus den verschiedenen Orten, aus den verschiedenen Sprachkulturen und dann natürlich auch die deutsche Schweiz stark.
Sehr dominant?
Also natürlich ist es die größte Gruppe. Aber wie viel die französische politische Kultur in der französischsprachigen Schweiz hineinspielt, einfach weil's der Nachbar ist. Und wie sich das vermengt, das ist eben auch interessant. Und deshalb sage ich, ich vermute, nach einem Beitritt wäre es vielen Schweizer Politikerinnen und Politikern in der EU pudelwohl. Mir ist ja auch, seit ich jetzt das besser begriffen habe, welches die politische und die Rechtskultur der Europäischen Union ist, weil ich jetzt 4 Jahre lang an diesem Buch gearbeitet habe. Mir ist auch pudelwohl. Ich kann natürlich nicht mitbestimmen, weil ich das Stimmrecht nicht habe.
Aber Sie haben ja vorher, schon Jahrzehnte vorher, Ihre Erfahrung auch auf europäischer Ebene gesammelt.
Ja, ja. Der Europarat ist ein größerer Kreis, hat natürlich keine supranationalen Elemente. Die Europäische Union hat einen starken supranationalen Kontext. Das heißt intensiver, mit weniger Leuten, mit weniger Staaten. Aber damals, als ich im Europarat angefangen habe, in der Parlamentarischen Versammlung zu arbeiten und später auch als Botschafterin, da waren natürlich alles Mitgliedstaaten der heutigen Europäischen Union. Also es ist zeitverschoben. Es war in den 90er Jahren und ja.
Wenn man nach Medienmeldungen im Internet zum Thema EU-Beitritt der Schweiz sucht, dann gibt es Ausschläge in beide Richtungen. Von warum die Schweiz nicht in die EU will, bis zu Schweiz nähert sich EU-Beitritt. Gret Haller aus der Schweiz ist weiter zu Gast in SWR1. Leute, Sie haben schon deutlich gemacht, dass es eine Art, wie haben Sie es genannt, EU-Bashing gibt und das schon seit Jahren, dass man eher auf die EU draufhaut. Das wird ja, auch nicht besser.
Man muss etwas sagen, auch in Mitgliedsländern der Europäischen Union gibt es ja auch das, überall das Phänomen, dass wenn die EU etwas, wenn etwas schlecht läuft, dann war es immer die EU. Und wenn etwas gut gelaufen ist, war es immer der eigene Staat, der sich so fest eingesetzt hat, dass das möglich wurde. Also das ist ein Phänomen, dass es überall gibt. Aber was mir in der Schweiz auffällt, es gibt natürlich den knallharten Kern der populistischen EU-Gegnerschaft. Mhm. Das gibt es. Und dann gibt es ein breites Feld, wo es nichts, also wo natürlich man im Binnenmarkt dabei sein wollen eigentlich alle. Alle? Ja, es gibt schon Einzelne, die sagen, man sollte sogar aus dem Binnenmarkt raus und ich weiß nicht, dann mit Ostasien Geschäfte machen und ich weiß nicht, wie sich die das vorstellen. Einige haben auch Lunte gerochen mit Großbritannien nach dem Brexit. Da ist jetzt die Achse, aber das geht nicht. Das geht aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Aber in diesem Mittelfeld, wo eigentlich kein enragierte EU-Feindlichkeit ist, da wirkt sich dieses EU-Bashing eben doch auch aus.
Bei der breiten Masse?
Ja, nein, in diesem politischen Mittelfeld. Mhm. Und es gibt natürlich die Befürworter. Also ich gehöre zu den Beitrittsbefürworterinnen und Befürwortern und die haben auch ihre Organisationen. Und wir haben innerhalb der Sozialdemokratischen Partei gibt es jetzt seit 5 Jahren, das heißt heute eine Plattform EU.
Die haben Sie gegründet damals noch?
Ja, ich war bei der Gründung dabei.
Als Sektion EU?
Ja, damals war das noch eine Sektion, jetzt ist das eine Plattform, da kann man beitreten. Man muss nicht einmal Parteimitglied sein, man kann auch nur dort, aber ist dann ein bisschen anders mit Stimmrecht und so. Also es war wichtig, weil historisch gesehen war natürlich die Sozialdemokraten waren, ich meine, es gab einmal die Schweiz hat einmal ein Beitrittsgesuch gestellt. Damals, als der EWR ganz festgeschwunden ist, weil Finnland, Österreich, Schweden beigetreten sind. In Norwegen wurde es abgelehnt, der Beitritt zur EU. Aber die sind jetzt im EWR und das ist die Schweiz ja nicht, deshalb auch diese Schwierigkeiten. Ja, es ist eine Diskussion. Ich hoffe, dass die Beitrittsdiskussion immer engagiert weitergeht. Solange ich noch irgendwie kann, helfe ich da ein bisschen mit.
Und haben Sie den Mut aktuell oder die Hoffnung, dass das noch was wird?
Wissen Sie, Politik ist immer mit Überraschungen kombiniert. Wenn jetzt zum Beispiel das, was ich angesprochen habe, dass EU für die Beitrittskandidaten, also die Neuen, die schon jetzt Beitrittskandidaten geworden sind, dass dort die EU-Mitgliedschaft etwas anders definiert würde, nämlich als Binnenmarktbeitritt, wo man dann in speziellen Gruppen, in Schwerpunktgruppen die weiterführenden Politiken, die es natürlich gibt, mittragen könnte. Also ganz wichtig wird jetzt dann eine weiterführende Gruppe Verteidigungsanstrengungen. Mhm. Wenn das so kommen würde, dann könnte es ganz anders weitergehen mit der Schweiz, weil die Schweiz will ja in den Binnenmarkt. Dann hat sie dann nicht mehr viele Gründe, das nicht zu machen, weil sie will es ja schon lange, ohne das Politische mitnehmen zu müssen. Aber gut, Politik ist immer mit Überraschungen gespickt und ich sehe dazu mit Interesse.
Uwe Flüss aus Altensteig hat geschrieben, der EU beizutreten ist für die Schweiz bestimmt ein wichtiges Thema. Wie ist es mit dem Beitritt zur NATO?
Ja, das hat jetzt ja ganz andere Fragestellungen, jetzt auch im Verteidigungsbereich. Da gibt es ja auch, es gibt eine Diskussion in der Schweiz, nicht über den NATO-Beitritt, aber für mich ist der EU-Beitritt ungemein viel wichtiger, weil das ist Europa. Was die NATO anbelangt, da nehme ich mir eigentlich gerne ein Beispiel an Österreich. Mhm. Österreich hat eine Neutralität, die ein bisschen anders definiert ist. Aber das geht eigentlich ganz gut, hat ja auch eine gewisse Ähnlichkeit mit der Schweiz in der Größe, mit der Alpen. Also ich sage immer, die schweizerische Armee, Europa braucht eine, also das habe ich immer gesagt, schon vor dem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Es gab einmal in der Schweiz eine Armeeabschaffungsinitiative, lange her, also eine Volksinitiative von links außen, die hat dann so viele Stimmen gemacht, dass das Thema, das war eine schreckliche Zeit. Und ich habe dann vor allem durch die Erfahrung in Bosnien, in Sarajevo, habe ich immer gesagt, Europa braucht Armeen. Und die Schweiz soll da nur einen Beitrag leisten, aber mit dem, was sie besonders kann, zum Beispiel Gebirge und so. Mhm. Also, und da sehe ich auch eine Parallele zu Österreich. Also was die NATO anbelangt, denke ich, es ist gar nicht so schlecht, sich auch an Österreich zu orientieren. Und aber was Europa ausmacht, ist die Europäische Union.
Jetzt heißt Ihr Buch, Ihr aktuelles, Europas eigener Weg mit dem Untertitel Politische Kultur in der Europäischen Union. Welche Empfehlungen können Sie denn Europa aktuell aussprechen? Was sollte der eigene Weg sein? Was sollte er beinhalten?
Ich habe ein Buch geschrieben über den Ist-Zustand. Ich habe die politische Kultur analysiert im Ist-Zustand und die hat einen sehr hohen Stellenwert. Und ich glaube, man sollte in der Entwicklung der EU vorsichtig sein und nicht Dinge machen, die positiv erarbeitetes, das aus der Vielfalt der Mitgliedstaaten kommt schon, Rechtskultur, politische Kultur, diesen Reichtum nicht einzuschränken. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen, also ich finde auch, dass ich zurückhaltend sein muss als Bürgerin eines Nichtmitgliedstaates der EU. Ich kann hinter allem stehen, was hier drin steht. Ich habe auch einige Zukunftsüberlegungen angestellt. Aber das Entscheidende an diesem Titel, Europas eigener Weg, nur in Europa haben die Nationalstaaten entdeckt, dass man Souveränität teilen soll. Miteinander teilen und mit der EU teilen. Und dass durch diese Teilung der Souveränität, die Souveränität nicht kleiner wird, sondern grösser. Weil der Nationalstaat als Mitgliedstaat der EU allein, so viele Dinge kann man gar nicht bewältigen. Klimawandel, jetzt natürlich immer mehr, jetzt auch kriegerische Auseinandersetzungen. Das sind Dinge, die der einzelne Mitgliedstaat der EU kann ganz viele Dinge nicht bewältigen. Und wenn die Souveränität geteilt wird, nicht weggegeben, ja, sondern geteilt, dann hat das einen Souveränitäts ein mehr Souveränität zur Folge. Und das ist nur in Europa zu beobachten. Vergleichen Sie einmal mit den Vereinigten Staaten. Man spricht ja immer vom Westen. Wenn es etwas gibt, das die Vereinigten Staaten als Nation nie nur auch nur in Betracht ziehen würden, ist es die Souveränitätsteilung mit wem auch immer. Keine internationale Gerichtsbarkeit, keine. Das hat dann religiöse Wurzeln zum Teil, da können wir jetzt nicht drauf eingehen, aber das, was Europa ausmacht, was die Europäische Union ausmacht, ist die Souveränitätsteilung, die zu mehr Souveränität führt.
Grit Haller, Ich gebe das Schlusswort der heutigen Sendung Detlef Große aus Vaihingen-Enz. Der hat nämlich geschrieben, vielen Dank für die außerordentlich tiefgehende Betrachtung der politischen Gegebenheiten innerhalb der EU und der Wechselbeziehung zur Schweiz. Die Outside-In-Sicht von Gret Haller macht die Wichtigkeit von gleichwertigen und damit gleichberechtigten Beziehungen zwischen Staaten durch aktive Teilnahme deutlich. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.